Archäologisches Material ist nicht stumm. Es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und willkommen bei The Fakten erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Und ich nicht, aber ich bin so neugierig auf das, was du tust und weißt, darum stelle ich dir ein paar Fragen.
Und wie immer bin ich dir sehr dankbar dafür und freue mich jedes Mal darüber, was du mir so an Fragen stellst.
Jedes Mal?
Jedes Mal.
Das bedeutet noch.
Kommt drauf an. Also ich habe mir bei dem Thema, das wir heute behandeln werden, zwar am Anfang gedacht, weil man muss sagen, wir versuchen ja verschiedene Themenbereiche abzudecken und wie wir uns die Folgen, die nächsten überlegt haben, haben wir eben gedacht, machen wir wieder was über Mythologie.
Ja.
Und ich frage dich einfach, was für mythologisches Thema möchtest du machen? Und du sagst,
Bless my soul.
Und ich denke mir, okay, die Musen, das ist jetzt nicht das erste mythologische Thema, das mir einfallen wird, aber warum nicht?
Es tut mir so leid, dass ich gerade gesungen habe.
Na, macht nichts.
Also,
hast du eh gesungen, nicht
ich? Ich bedauere es gerade zutiefst.
Wieso, es ist ja keine Karaoke-Geschichte.
Das stimmt, Gott sei Dank.
Wäre aber lustig. Mhm. Die Musen.
Mhm.
Wie bist du auf das Thema gekommen?
Weiß nicht, du hast mich gefragt, was wir machen wollen und mir sind die Herkulesmusen eingefallen, weil die singen so toll. Und dann habe ich mich gefragt, wieso es nur 5 sind, wenn es normalerweise 9 sind.
Mhm.
Und dann habe ich mich gefragt, wieso 9? Wieso? Das ist eine seltsame Zahl, oder? Man hat, weiß ich nicht, wie die Zahlen so funktionieren damals, aber man hat vielleicht 3, vielleicht sind es 3 mal 3, vielleicht 7 hat man bei vielen Dingen.
Mhm.
Aber wieso? Haben die Griechen so viel Inspiration gebraucht?
Ja, weil die Griechen einfach so viele Bereiche haben, für die sie irgendwelche Musen gebraucht haben, könnte man sagen. Also man weiß, woher diese Einteilung bzw. die Anzahl der Musen kommt, nämlich von Hesiod.
Mhm.
Der hat um 700 in seinem Werk die Theogonie, also die Entstehung der Götter, die Geschichte sämtlicher Götter reingepackt und dann den Anfang gleich die Geschichte der Musen gestellt. Nämlich wirklich das Erste ist, dass er die Musen anruft und von sich sagt,
Ling, ling, ling. Hello.
Hello. Nein, er sagt einfach, oh, singe mir, oh Muse, bla bla bla, und sage mir, oh Muse. Und seitdem das der Hesiod gemacht hat, machen das die anderen Dichter auch, also der Homer, der Virgil und so weiter.
Okay, und die Musen so, new number who this? Ein Anruf-Joke, entschuldige. Ja, die anderen haben das übernommen von ihm. Ja.
Genau. Und aber der Hesiod hat eben einmal die Zahl mit 9 festgelegt. Und warum er genau auf die 9 gekommen ist, das hat er nicht diskutiert. Er sagt nur, wie die Musen entstehen, nämlich Zeus, wieder mal. Ne? Zeus ist immer gamprig, wie wir wissen. Diesmal ist er bei der Nemnosyne gamprig, die lustigerweise seine Tante ist. Aber die griechischen Götter sind ja alle miteinander verwandt.
Wir diskutieren das nicht so genau.
Na. Mhm. Und er trifft sich 9 Nächte lang mit ihr.
Ah,
und nach den 9 Monaten gebiert sie die 9 Musen.
Genauso funktioniert das.
Muss wahrscheinlich wegen den 9 Monaten auch sein. Also ich kenne keine Begründung, warum es genau die 9 sind.
Die 9 Monate würden dann Sinn machen. Irgendwo, die Verbindung ist da.
Aber,
ja. Okay.
Hesiod ist ja ungefähr zur gleichen Zeit wie Homer.
Mhm.
Das heißt, alles, was wir eigentlich über die griechische Mythologie wissen, ist ungefähr um die gleiche Zeit entstanden und verschriftlicht.
Mhm. Da wollte ich auch noch fragen, weil du meinst, griechische Mythologie ist, vielleicht kenne ich nur nicht die richtigen Geschichten, aber sie kommen jetzt nicht in den, unter Anführungszeichen, herkömmlichen Mythen vor, also nicht so oft, sehr, sehr wenig kommt mir vor. Und wenn sie nicht dort vorkommen, wo kommen sie sonst? Also, wieso sind die so ausgelassen?
In der Literatur, ja, sie werden einfach nur am Anfang erwähnt, wenn der Dichter beginnt, um sein Werk einmal vorzustellen, dann ruft er die Musen an.
Ah, schon.
Um eben zu sagen, okay, ihr Musen, ihr gebt mir die Inspiration. Weil das, was die Musen sagen und was sie dem Dichter praktisch eintrichtern, ist die Wahrheit. Die Musen singen nämlich all das, was war, was ist und was sein wird. Also sie singen die Geschichte de facto.
Ja.
Und weil sie die Wahrheit sagen, sagt dann auch der Dichter die Wahrheit.
Ah.
Das ist so ein bewusstes, ich lüge euch nicht an, denn so ist es gewesen, denn so sagen es mir die Musen.
Ah, spannend.
Mhm. Und es gibt dann lustigerweise römische Satiriker, also Komödienschriftsteller, die extra sich von den Musen distanzieren.
Weil sie nicht die Wahrheit sagen möchten.
Mhm, genau.
Okay.
Das ist auch ein nettes kleines Gimmick am Rande.
Das ist witzig, ja.
Sonst kommen sie wirklich als handelnde Figuren sehr, sehr selten vor. Sie kommen, hin und wieder tauchen sie auf als die Mütter von wichtigen Heroen, wie zum Beispiel Orpheus.
Ah, okay. Orpheus, ist der verwandt mit einer Muse?
Der soll der Sohn einer der Musen sein. Also es gibt da mehrere Varianten. Meistens wird die Kalliope, also die Anführerin der Musen, genannt, weil er so wichtiger Sänger ist. Oder die Sirenen sind Kinder der Musen.
Ah, ja.
Aber so direkt handelnd sehr selten.
Ja.
Es gibt noch, hin und wieder tauchen sie so halt als Schiedsrichterinnen auf, wenn es einen Wettkampf zwischen Göttern gibt oder zum Beispiel Apollon und Marsyas. Da sind sie die Schiedsrichterinnen und das endet für einen Marsyas, für diesen Satyr nicht wirklich gut, der wird am lebendigen Leib gehäutet.
Jesus, ne?
Ja, sie sind da.
Okay, also sie sind keine aktiven Figuren, sondern eher...
Eher so etwas so, im, so ein bisschen Staffage im Hintergrund.
Ja. Okay, spannend, ja.
Deshalb ist es die Disney-Umsetzung dann in dem Herkules von 1997 so lustig, weil sie die Handlung so komplett vorantreiben.
Voll, voll. Sie sind so die singenden Vasenmalereien.
Genau. Sie kommen auch immer wieder auf Vasenmalereien vor in griechischer Zeit, meistens allerdings Einzelfiguren, sondern beschriftet, wer sie sind. So als Gesamtkomposition, wie wir es dann auch auf dem Mosaik sehen werden, kommen sie vor allem dann in römischer Zeit vor, auf Sarkophagen zum Beispiel.
Okay.
Wegen der Anzahl ist noch so lustig bei den Recherchen. Also es ist ja für mich ja immer was Neues, wenn du mir ein Thema vorgibst, weil gerade die griechischen Themen bin ich nicht unbedingt ganz eingearbeitet mehr.
Ja.
Das passt dann gut, weil dann lerne ich auch immer wieder was dazu.
Gern geschehen, ich mache dir gern Arbeit.
Danke. Eben die Neunzahl vom Hesiod, aber es gibt auch bei Pausanias und Cicero gibt es 3 bis 4 titanische Musen.
3 bis 4, okay.
Oder apollinische Musen, die am Helikon verehrt werden. Oder 7 oder 9 pyrrhische Musen, die beim Ovid auftauchen. Aber 5 disneyanische Musen gibt es nur bei Disney.
Ja. Naja, sie sind in so einer tollen V-Formation.
Ja,
aber das eignet sich perfekt.
Ja, aber es ging für 9, ging doch auch.
Ja, zu viele. Das ist dann ein Informationsüberfluss. Das
okay. Ja, es ist schon, weil sie nur Sidekicks sind.
Genau.
Ja, okay. Ja, verstehe.
5 sind perfekt.
Verstehe.
Das passt gut.
Das Lustige zu dem Herkules-Film ist übrigens, ich war damals Studienrichtungsvertreter bei der Archäologie in Graz. Und wir haben einen Ausflug gemacht ins Kino und uns den Film mit ein paar Studis angeschaut. Das war sehr witzig eigentlich. Es sind sogar, glaube ich, Professoren auch mitgegangen. Dann
ja, natürlich.
Warum nicht? Was man über die Musen noch weiß, ist, dass sie haben nur eine Seele. Deshalb sind sie immer derselben Meinung.
Sie sind eine Seele. Okay.
Ja, ist ja irgendwie klar, weil eigentlich sind sie ja... Eigentlich in anderen, wenn sie Neulinge sind,
ja.
Ist es so gesehen.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist, dass Neulinge alle die gleiche Meinung haben?
Bei Zwillingen schon nicht.
Eben.
Aber vielleicht, weil sie göttlich sind.
Nein. Ja, okay. Okay, sie sind.
Und das andere
Lustige eine ist, Einheit, aber 9 verschiedene Gesichter? Nein.
Na.
Das habe ich jetzt zu überinterpretiert.
Wäre aber interessant.
Ja.
Man, sie haben ja die unterschiedlichen Zuständigkeiten.
Ja. Ja. Okay.
Sie tun ständig singen und tanzen, heißt es. Also sie sind ständig im Reigentanz begriffen und singen dazu. Und der Anführer von ihnen ist ein Mann, das ist nämlich Apollon.
Aha.
Der
ist gar nicht die Mama.
Lichtgott, nein, ist gar nicht die Mama. Die Mama ist ja Titanin und die Titanen werden ja in die Unterwelt verbannt. Das ist ja der Anfang von Herkules.
Stimmt, ja.
Wo sie ja im Film nicht auf die Frage eingehen, wie das jetzt ist mit Kindern und so, wer die Eltern sind. Weil sonst müsste man das in Disney erklären.
Das geht nicht.
Jedenfalls der Apollon hat eine eigene Bezeichnung, wenn er der Anführer der Musen ist. Da ist er der Apollon Musagetes. Und es gibt...
Der Apollon der Musen oder sowas, ja.
Und es gibt ein Relief von einem Herkules als Musagetes.
Na.
Im Schloss Seckau, am Seckauberg, ein provinzialrömisches.
In Seckau? Ist das wahr?
Ja.
Witzig.
Da ist der Herkules dargestellt, eindeutig erkennbar an seinem Löwenfell, aber er hat eine Leier. Und das ist die Art, wie er als Anführer der Musen gezeigt wird. Und der Kult für den Herkules Musagetes ist nämlich in Rom belegt. Da gibt es einen Tempel.
Schon. Mhm. Also passt das doch. Es ist ja doch historisch, was Disney macht manchmal.
Manchmal.
Das ja, ist eine Lüge, aber.
Ja, so historisch wie halt griechische Mythen sein können.
Richtig, richtig. Und wer sind die neun Musen eigentlich?
Wer sind die neun Musen? Also.
Weil wir haben so eine Idee. Geküsst von der Muse, keine Ahnung, Schriftsteller werden immer geküsst von der Muse.
Und im besten Fall, wenn die Muse gerade einmal vorbeiküsst, dann wird sie ja öd beim Lesen.
Ja.
Wir haben Calliope, das ist die Anführerin.
Dann hast du schon erwähnt, ja.
Cleo oder Clio
ja.
ist eher die lateinische Variante, die man kennt. Die Erato, mhm. Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, deine Lieblingsmuse.
Meine Lieblingsmuse, die ich nicht aussprechen kann.
Thalia oder Thalia mhm. und die Urania oder Urania.
Je nachdem.
Je nachdem. Okay.
Und sag jetzt alle neuen Namen ganz schnell dreimal hintereinander.
Na dann schau, dann tauchen sie ja vielleicht auf, meinst du deshalb?
Vielleicht, geschmust.
Geschmust. Gemused.
Gemused.
Schmust. Das Lustige ist, sie haben ja alle auch sprechende Namen.
Okay.
Und in ihren Namen sieht man dann auch ein bisschen die Funktion drinnen.
Das heißt, ein sprechender Name ist, also Nomen ist Omen quasi.
Genau.
Okay.
Genau. Zum Beispiel bei der Calliope, die heißt die Schönstimmige. Und sie ist die Zuständige für die epische Dichtung. Das heißt, die Dichtung, die die Kriegstaten verherrlicht.
Mhm.
Aber auch gleichzeitig ist sie die Muse der römischen Liebeselegie und für die gehobene Dichtung allgemein.
Zwei sehr unterschiedliche Dinge in meinem Kopf.
Schon ein bisschen.
Aber weißt du, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, vielleicht deswegen.
Mhm.
Okay.
Und sie wird immer wieder auch als Schutzherrin der Dichtung allgemein angerufen, in verschiedenen einzelnen Werken.
Okay.
Und seit Empedokles, das ist ein Philosoph des 5. Jahrhunderts, ist sie auch zuständig für die Wahrheitsforschung und für das Schöne und das Gute allgemein.
Schön.
Okay. Es heißt, Orpheus ist ihr Kind, in einer Variante. Und in anderen Quellen heißt es auch, Homer ist ihr Sohn.
Er hat sich vielleicht in die Geschichte hineingeschrieben, so wie es manchmal die Autoren gern machen, oder?
Ja. Ihre Attribute sind die Schreibtafel und der Schreibgriffel. Die Clio, das ist die Rühmende, von Kleos, das ist der Ruhm.
Okay.
Sie ist die Schutzherrin der Werke, die erzählenswerte Taten der Zivilgeschichte von Menschen und Städten schildern.
Das heißt, ein sehr langer Titel, also Geschichte.
Geschichte. Also das, was nicht in einer Kriegsepik drin ist, sondern das, was allgemeine Geschichte ist.
Okay.
Sie wird auch manchmal als Wassergottheit geschildert, was auch immer wieder vorkommt, dass sie mit Wasser in Verbindung gebracht werden, die Musen. Dass man ursprünglich sagt, sie sind vielleicht so Nymphen oder Wassergottheiten gewesen. Und sie hat auch mehrere Kinder, die man kennt, zum Beispiel den Hyacinthos. Das ist der mit der Hyazinthe, mit der Blume. Der ist angeblich ihr Sohn gewesen. Bei ihr gibt es ähnliche Attribute wie bei der Calliope, bei ihr ist es die Papierrolle und der Schreibgriffel.
Ah, okay.
Deshalb kann man es manchmal leicht verwechseln, weil ob man nicht immer ganz erkennt, ist das eine Schreibtafel oder ist das eine Schriftrolle.
Ja, ja.
Die Erato, das ist die Liebliche oder Liebevolle.
Ja. Yeah.
Der Name Erato. Eros, das siehst du auch drinnen.
Jetzt sehe ich es gerade,
Sie ist die Muse der Liebeslyrik. Sie hat als Instrument, als Attribut ein Saiteninstrument, eine Leier bei sich. Und in den Darstellungen seit der Renaissance hat sie auch meistens so einen Kranz aus Myrten und der Rosen. Und hin und wieder wird sie auch mit dem Gott Eros dargestellt.
Macht Sinn.
Die Euterpe.
Euterpe.
Das ist die, die Freude bereitet. Sie ist die Muse des Flötenspiels. Von ihr gibt es auch angeblich bekannte Kinder und sie taucht auch auf etruskischen Spiegeln des 4. Jahrhunderts auf.
Ja.
Da wird sie Euturpa genannt und ihr Attribut ist der Aulos, die Doppelflöte.
Doppelflöte? Zwei Flöten?
Zwei Flöten, die du spielst du so seitlich. Du hast zwei Mundstücke, zwei Dinge und...
Das bringt sehr viel Freude, glaube ich, beim Zuschauen.
Dann gibt es die Melpomene, die Singende.
Yeah.
Und sie ist die Muse der tragischen Dichtung, also sprich der Tragödie und des Trauergesanges. Das sind alle lyrischen Chorpartien. Und sie ist angeblich auch die Mutter der Sirenen.
Ah. Trauergesang, okay.
Und sie hat als Attribute die ernste Theatermaske, einen Weinlaubkranz und manchmal auch Schwert oder Keule.
Wieso das?
ich schätze, Tragödie ist mit Bestrafung und Tod und so irgendwas in Verbindung zu sehen. Die Polyhymnia, also sehr schön, die mit den vielen Gesängen.
Ah, okay.
Sie hat trotz dessen, dass sie eben die Muse des Gesanges ist, hat sie noch andere Aufgabenbereiche. Zum Beispiel, sie ist auch die Muse der Merkfähigkeit.
Okay, weil die
Mama von ihnen, die Mnemosyne, ist ja eigentlich die Erinnerungsfähigkeit, aber sie ist die Muse der Merkfähigkeit.
Aha.
Und sie ist auch die Muse der Pantomimen. So, und Pantomimen in der Antike sind was ganz was anderes als die Pantomimen, die wir heute haben.
Ist das wahr, okay?
Die Pantomimen der Antike sind Tänzer.
Ah.
Pantos heißt alles.
Okay.
Und Mimos ist einfach alles darstellen. Der Tänzer, der alles darstellt in seiner Rolle.
Okay, also es ist doch Text, ohne Text, sozusagen, ohne Sprechen, aber statt in... es sind trotzdem Bewegungen, aber vielleicht
ein bisschen tanzender und das, was wir heute unter Pantomime bestehen, kommt über die Commedia dell'arte.
Genau, ja, das kennen wir eher.
Ja. Die Polyhymnia ist auch die Erfinderin der Lyra. Ja. Zumindest wird sie oft mit ihr dargestellt, obwohl man sagt, Apollon hat die Lyra erfunden.
Okay. Nein, sie hängen irgendwie zusammen.
Ja.
Trotzdem, ja.
Und das heißt, ihr Attribut ist auch die Lyra.
Mhm.
Und manchmal heißt es, der Orpheus ist ihr Sohn.
Ah, wegen am Singen. Oder wegen dem Singen oder vielleicht von der Kalypso. Ja, okay.
Ja.
Sie sind Arts.
Ja.
So.
Mhm. Die Terpsichore ist die sich an Reigen erfreut.
Ja.
Das heißt, sie ist die Muse des Tanzes und das der Chorlyrik.
Ja.
Und sie ist die Erfinderin des Tanzes und der Wissenschaften.
Beides?
Mhm.
Die Kombination mag ich. Okay.
Es hat mich erinnert an eine Geschichte vor Jahren, die ich gehört habe, nämlich Tanz deine Dissertation.
Oh mein Gott, was ist denn das?
Das war so ein Running Gag einmal eine Zeit lang, so Anfang 2000er, dass die Leute gesagt haben, sie machen jetzt sie tanzen ihre Dissertation vor.
Also Tanz deinen Namen, Tanz aber mit deiner Dissertation.
Mhm.
Okay.
Sie hat auch manchmal die Lyra als Attribut, ist mit Lorbeer und Efeu begrenzt oder hat auch, wenn sie die Lyra nicht hat, eine Flöte.
Schön. Und tanzt dazu wahrscheinlich.
Und tanzt dazu. Yeah.
Schön.
Mhm. Die Thalia, die ist lustig, weil das ist die blühende oder üppig wachsende. Das heißt, die ist stark mit Fruchtbarkeit verbunden.
Ja.
Sie ist die Muse der Komödie und der literarischen Kleinformen.
Also das Gegenteil von der... Wer war das mit der Tragödie?
Die Tragödie war die Melpomene.
Melpomene, genau. Also so das Gegenteil.
Und sie hat auch die lachende Theatermaske.
Ah ja.
Und der Name Thalia taucht bei den Musen auf, bei den Meeresnymphen und bei den Chariten. Und die Chariten sind die Grazien.
Oh!
Das heißt, die ist auch eine der drei Grazien, die man auch aus Renaissance-Malereien kennt.
Schau.
Und das Lustige ist, dass der Vergil in den Eklogen sie als zarte und gelehrte Muse beschreibt. Er sagt, dass sie ist die Musa tenuis et docta. Und die Thalia beim Herkules-Film ist ja die...
Ist die feste, ja?
Feste,
sehr lustige. Sie ist die Üppigkeit.
Sie ist definitiv die Üppigkeit.
So hätte ich sie mir ja vorgestellt.
Ja, aber sie ist... Aber
zart jetzt hätte ich es mir nicht vorgestellt.
Aber schau dir alle Darstellungen an. Die Musen sind alle zartest mit Größe 34 ungefähr.
Und kleiner, ja.
Und kleiner.
Und sie auch da so dargestellt?
Ja.
Okay.
Eben sie hat die lachende Theatermaske. Sie hat den Efeukranz und einen Krummstab. Und der Krummstab, das ist ein Hirtenstab.
Mhm.
Und das ist der Hinweis darauf, dass sie auch für die bukolische Dichtung, also für diese Hirtendichtungen, zuständig ist.
Ah, witzig, okay.
Und die letzte der Musen, die Urania, ist die himmlische, hat das schön im Namen drinnen.
Mhm.
Sie ist die Muse der Astronomie, der Astrologie, der Naturwissenschaften und der Philosophie, weil sie die Muse ist, die den Weltenlauf überblickt.
Ah, schön.
Und sie hat als Attribute den Globus und den Zeigestab.
Das ist alles sehr ästhetisch bei denen, wenn man sich es irgendwie bildlich vorstellt.
Komplett.
Ich verstehe, wieso das so inspiriert und das jeder ist irgendwie so inspiriert. Seinen Bereich, aber sie hängen trotzdem zusammen mit der Kunst.
Ja, und wenn man sich ihre Tätigkeitsfelder anschaut, also sie haben immer Tanz, Musik, Dichtung und intellektuelle Beschäftigungen wie Philosophie, auch die Heilkunst. Sie kommen immer wieder mit Asklepios vor, aber sie sind nie für die bildende Kunst oder das Handwerk.
Stimmt, das hast du nicht erwähnt.
Also so Sachen, die ein bisschen ins
Technische
unter Anführungszeichen gehen, sind sie überhaupt nicht zuständig.
Okay.
Aber sie gelten auch als Erfinderinnen der Sprache und der Buchstaben.
Okay, ja, das verstehe ich, weil es ist viel Lyrik dabei, es ist viel Ding, ja.
Und weil ursprünglich ja alles nur über mündliche Tradierung gegangen ist, auch bei den frühen Dichtern, mit dem Aufschreiben müssen sie ja irgendwie die Mittel dafür haben, das aufzuschreiben. Und das geht über die Buchstaben, die sie von den Musen bekommen. Die sie
von den Musen inspiriert bekommen haben. Auch spannend, ja. Aber da merkt man auch bei den Musen so, was die Textsorten so waren. Mhm. Diese Lyrik, diese Poesie, dieses Gott sei Dank Tanzen natürlich und so. Was bei uns jetzt vielleicht schon auch üblich ist. Wir haben Theaterstücke, wir haben Gesang, wir haben coole, auch deutschsprachige Sänger und hin und her natürlich. Aber wir haben halt ganz andere, viel mehr andere Textsorten, oder?
Ja.
Noch dazu, die uns täglich beschäftigen.
Dafür haben wir keine Chorlyrik mehr.
Wir haben nicht so viel, kommt mir vor. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir heutzutage die Muse der Marketingtexte oder die Muse der Podcaster.
Oder die Muse der, da sind wir wieder bei der tragischen Liebeslyrik.
Ja.
Gibt Popmusik, die Muse der Popmusik
zum Stimmt, Beispiel. Stimmt, das wäre dann so der Vergleich.
Oder Muse des Symphonic Metal. Um eher bei meiner Richtung zu bleiben.
Das stimmt, ja. Wenn euch noch ein paar Musen einfallen, die, wo ihr denkt, oh, das wäre genau das, wo ich eine Muse brauche, schreibt uns.
Und es ist nicht unbedingt die Alma Mahler Werfel ist, weil die kennt man zumindest als Muse.
Na, ein bisschen anders.
Ja, cool. Die Musen haben es ja geschafft. Sie sind ja ursprünglich als pagane Göttinnen verehrt worden, aber haben es dann doch bis in die heutige Zeit geschafft, dass sie auch dargestellt werden. Und das ist was sehr Interessantes. Das heißt, man hat irgendwann auch im Zuge der Christianisierung angefangen, sie zu Allegorien einfach zu machen. Und dadurch hat man sie aus dem religiösen Kontext rausgelöst und hat sie dann überall hingeben können. Also wie wir unsere Tour durch Schloss Eckenberg gemacht haben. Also da waren ja nicht nur im Planetensaal waren die ganzen Götter, die griechischen Götter dort, sondern auch es waren ja die Räume mit Musendarstellungen, was auch ganz gut reinpasst.
Weil sie auch so bildlich sind. Sie sind sehr künstlerisch, jeder hat irgendwie so, wird abgebildet mit dem eigenen Objekt und jeder hat so ein bisschen einen eigenen Charakter zu. Das ist irgendwie schön. So wie die, keine Ahnung, Sternzeichen und Planeten und Götter und so. Das ist nice. Also du hast mir da jetzt ein Bild geschickt mit einem sehr hübschen Mosaik. Sieht riesig aus. Und wie ich sehe hier, sind das die Musen,
genau,
die dargestellt sind mit einem Herrn, dem Homer, tatsächlich in der Mitte.
Homer und die neun Musen. Und das Ganze ist kein griechisches Mosaik, sondern ein römisches Mosaik, ein provinzialrömisches Mosaik, um genau zu sein.
Ach so, echt? Aber die Namen wurden einfach übernommen?
Die Namen wurden übernommen in den römischen Bereich. Sie tauchen ja auch ein bisschen bei den Etruskern auf, aber die Römer haben es dann auch übernommen. Und in der römischen Kunst sind sie sehr gern dargestellt, auch in Wandmalereien und auch auf Sarkophagen, weil sie sind auch ein bisschen so für den Totenkult, für die Erinnerungskultur zuständig gewesen. Deshalb hat man auch die Musen auf einen Sarkophag raufgeben.
Okay, ja. Sind auch eine schöne Darstellungsart.
Genau. So nicht, ja? Genau. Und das Mosaik da stammt aus Fichten in Luxemburg. Und wurde 1995 gefunden bei einer Ausgrabung, die dort durchgeführt worden ist, in einer römischen Villa. Und im Empfangssaal dieser Villa hat man dieses Mosaik gefunden, das ungefähr 61 Quadratmeter groß ist.
Das ist riesig. Das ist riesig.
Das ist wirklich groß.
Und das ist eine ganze Wohnung.
Extrem gut erhalten, wenn man sich den Link da anschaut mit dem Foto.
Voll.
Es ist heute im Musée National d'Histoire et d'Art, man verzeichnet mein Französisch, in Luxemburg, also im Nationalmuseum von Luxemburg zu sehen. Und datiert so in die Zeit um 240 nach Christus. Ist ein polychromes Mosaik, das heißt, es sind mehrfärbige Steine verwendet worden, nicht nur schwarze und weiße, sondern man hat auch noch, also man hat Marmor verwendet, Kalkstein, Keramik und Sandstein, roten.
Ah, schön, ja.
Und den in verschiedenen Dekorvarianten zusammengesetzt. Es gibt außen so ein Rahmenfeld aus verschiedenen Bändern. Dann gibt es noch auf der einen Seite Salomonsknoten, die in Swastiken eingezeichnet sind. Und diese Bänder rahmen das Hauptfeld und in dem Hauptfeld sind die in oktogonalen Einzelfeldern. Im Zentrum die Kalliope und der Homer und rundherum die anderen acht Musen abgebildet.
So fast so eine Blumenform
ja.
oder so.
Ja. Und alle der Musen sind mit ihren Attributen versehen und auch mit ihren Beinamen, also wie sie halt heißen. Wobei es da lustige Varianten gibt, wenn man sich die einzelnen Musen genauer anschaut.
Okay.
Aber wenn wir uns das zentrale Motiv kurz einmal anschauen, also die Calliope und den Homer in der Mitte.
Die haben gern Makis gehabt, ha? Sind das Makis?
Nein, ich glaube, das Makis? Sind keine Makis. Obwohl, es wäre interessant, das müssten dann...
lokalen Asiaten bestellen? Nicht?
Oder der Homer ist der Sushi-Koch.
Der Sushi-Koch. Sieht ein bisschen so aus.
Ja, nein, es sollen Schriftrollen sein, de facto.
Okay.
Die man sieht. Aber man merkt, wenn man Hunger entwickelt mit der Zeit, schaut alles nach Essen aus. Und selbst wenn es auf dem römischen Mosaik drauf ist, kann es zum Essen sein. Aber eben, weil sie die Beischrift Calliope hat und weil sie eben Schriftrollen hat, was atypisch ist, weil sie hätte eigentlich die Schreibtafeln.
Ah ja.
Aber weil der Name dabei steht, ist es die Calliope.
Weiß man es einfach. Und sie ist in der Mitte.
Und sie ist in der Mitte.
Der Boss.
Sie ist die Anführerin und neben ihr der Homer.
Mhm.
Schaut jetzt ein bisschen nicht sehr intelligent aus der Wäsche, muss ich sagen.
Nee.
Aber ich finde die Darstellung trotzdem sehr nett, weil er so ein bisschen auf einem Art Thronsessel sitzt, auf ein bisschen was Besserem.
Ja, und sie nur auf seinem Hockerl.
Sie auf dem Hockerl und sie sagt ihm, du, das musst du so und so jetzt schreiben, so passt es dann.
Das klingt gut, ja.
Wie wir vorher durchgeschaut haben, haben wir gesehen, dass eine der Musen nicht ganz richtig geschrieben ist, nämlich die Polyhymnia.
Mhm.
Bei der armen Polyhymnia, bei der Gesangsmuse, hat man nämlich... nur Polymnia hingeschrieben.
Ja, aber ich frage mich, ob das dann einfach, ob sie sie so genannt haben dort, einfach zusammen, den Namen zusammen gequetscht
kann,
haben.
Kann sein.
Weil schneller geht ein Nickname oder so.
Wobei, wenn du dir anschaust, es ist sehr eng geschrieben oben in einem Eck. Das heißt, stimmt. Von der Länge her geht es wahrscheinlich nicht aus.
Vor allem, sie haben die anderen ja auch...
Die anderen sind eher richtig bis... Die Terpsichore ist richtig, aber wie wir oben gesehen haben, bei der Melpomene ist ja auch was passiert. Die Melpomene hat auch nur, Melpome.
Und dann das N hinten.
Und das N in der nächsten Zeile und das E zum Schluss fehlt überhaupt.
Stimmt. Aber das ist typisch, oder? Das kennen wir alle, wenn wir anfangen.
Irgendwas zu schreiben.
In eine Karte zu schreiben und da steht dann alles Gute zum Geburtstag und man fängt ganz groß an mit alles Gute und dann denkt man sich, scheiße, Geburtstag passt da jetzt nicht hin. Nein.
Aber das Problem ist bei Mosaizisten, also bei denen, die Mosaike verlegt haben, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie das vorgezeichnet haben, wie sie das Muster verlegen. Und bei der Schrift würde ich davon ausgehen, dass sie es vorritzen in den Untergrund, in das Mörtelbett. Mindestens. Nämlich guten gallischen Wein, weil wir sind ja da in der Gallia Belgica, in der Nähe von Trier, Augusta Trivarorum.
Haben die guten Wein gehabt?
Ja, das ist auch noch heute eine bisschen Weingegend.
Ich sehe es, ja?
Ja, ja.
Das eh in der nächsten Zeile.
Das war ein guter Wein. Und die Errato ist ja auch ein bisschen anders geschrieben, die ist mit AE geschrieben Anfang.
Aber das ist vielleicht einfach eine lokale Interpretation.
Ja, das lasse ich mir noch einreden. Also, okay. Aber diese anderen zwei Fehler.
Weil es ist dann wieder ein Mehrbuchstaben. So gesehen.
Ja, lustigerweise.
Yeah.
Ausgerechnet die kürzeste, aber die halt für die Liebeslyrik.
Ja.
Wobei das O zum Schluss
schaut
ein bisschen wie ein C aus.
Ich glaube, das ist einfach nur die Darstellung.
Aber sonst ist es extrem gut erhalten. Das muss sehr man schon dazu sagen.
Ja.
Das ist sehr, sehr,
sehr hübsch.
Hübsch ausgefallen. Und wenn es Reisen wieder mal erlaubt sein sollte, denke ich mal, könnte man noch einmal nach Luxemburg ins Museum fahren. Da sind ja nicht nur das Mosaik, sondern auch andere sehr interessante Objekte dort ausgestellt. Vor allem Grabdenkmäler auch.
Mhm.
Also das ist sicher sehr, sehr
sehr hübsch. Vielleicht könnt ihr ja mal auf die Homepage schauen und euch mal durchschauen, wie die
Musen. Oder vielleicht hat es vor allem von unseren deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht hat das sich schon jemand einmal gesehen, weil ihr seid ein bisschen näher in Luxemburg als wir dran.
Mhm.
Vielleicht habt ihr schon mal die Gelegenheit gehabt und habt euch das angeschaut.
Mhm.
Das waren mal so ein paar Gedanken, die wir zu Musen hatten.
Mhm.
Am Ende würden wir gern euch noch einen Auftrag geben.
Weil jetzt seid ihr ja so inspiriert.
Genau, ihr seid
super und inspiriert. Amüsiert.
Hoffentlich amüsiert und nicht gelangweilt.
Richtig.
Muse der Langweile, das wäre was Interessantes.
Das wollen wir nicht, die haben wir hier gar nicht in unseren Kreisen.
Na. Und zwar gibt es, ein paar werden das vielleicht schon gesehen haben, auf Ö3 einen österreichischen Podcast Award, der vergeben wird, am Anfang Februar 2021. Und dafür kann man österreichische Podcasts nominieren. Und falls wir euch so gut gefallen, dass ihr euch denkt, boah, das wäre super, wenn man euch ein bisschen weiter verbreiten würde, dann nominiert uns bitte auf der Homepage dort. Wir geben euch noch auch den Link dann unten dazu. Und ja, wir würden uns drüber freuen. Und das, was man gesehen hat, also man kriegt kein Geld dafür. Na, ist nicht so, dass sie Geld ausspielen würden, nicht beim öffentlich-rechtlichen Sender. Na. Aber man kriegt Airtime und das wäre nicht das Schlechteste.
Wenn ihr uns gerne in den Ohren habt, dann sagt es weiter.
Genau.
Sozusagen.
Mhm. Wenn wir praktisch wie Sirenen euch in den Ohren liegen, als Kinder der Musen. Ja, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann könnt ihr das entweder über unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@ae@gmx.at oder über unsere Facebook-Seite oder über unsere Blog-Seite oder über Instagram jeweils unter Artefakte erzählen.
Ihr könnt uns natürlich auch ein paar Fragen stellen zu irgendwas, das euch interessiert. Wir beantworten diese gerne und hören könnt ihr uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast und podcast.de auch überall unter Artefakte erzählen. Danke fürs Podcasten mit mir.
Bitte gerne.
Schöne inspirierende Woche.
Ciao.